sind?
Jetzt sehe ich im Moment noch nicht, wie viele Leute sind, aber das werde ich gleich sehen. Also insofern, ja, aber hi erstmal.
Ja, hi.
Na, wie ist?
Boah, ich muss immer so lachen, wie du dich veränderst, wenn wir online sind, ey. Ah. Geil, eben warst du noch so, ich will ihn voll sein. Und dann so.
Ja, man muss, online,
hallo, hi erstmal.
Na, ja, ja, ist? Man muss ja ein bisschen, ich muss ja hier noch so ein bisschen tun, als hätte ich noch jugendliche Energie.
Das ist echt schwierig. Oh,
ja, aber ich bin echt durch heute irgendwie. Irgendwie ist so richtig Sonntagsstimmung.
Was hast du gemacht? Hast du gesoffen gestern oder was?
Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Ich war gestern, was habe ich denn gestern gemacht? Ich war spazieren abends. Ich war so ein bisschen, ja, irgendwie alleine unterwegs, bisschen durch die Gegend gerammelt, also gelatscht. Das musste ich ja immer dazu sagen, habe ich das Gefühl.
Gerammelt.
Nee, also ich bin so ein bisschen durch die Straßen geeimert und habe nicht wirklich was gemacht.
Wie findest du mein sensationelles Sweatshirt?
Das ist ja geil. Ist das das Aldi-Logo?
Ja, das habe ich über Aldi gekauft.
Das ist ja mega. Nee, das hat so, ja, es ist so Adidas für Fortgeschrittene.
Das ist wirklich, ist original Aldi.
Ja, wie geil. Hast du auch Aldi-Letten?
Nee, hab ich nicht.
Gibt's die? Es gibt Aldi-Letten. Das sind so, die sehen aus wie diese Badelatschen von Adidas und mit dem Aldi-Logo auch drauf.
Aldi-das.
Ja, da hast du richtig Swag dann auf Maler am Strand, wenn du die Dinger trägst. Ja, auf jeden Fall.
Aber ich finde das hier total cool gemacht.
Ja, total.
Und sieht man das ja, ne?
Ja. Aber hast du nicht auch so eine gewisse Müdigkeit, weil du bist ja diese Woche dann auch noch, du bist ja vorgestern auch nochmal aufgetreten. Und ich hatte irgendwie, ich hatte diese Woche 3 Auftritte und habe dann jetzt echt so beim letzten auch schon so gedacht, boah, ist genug.
Ich bin grundsätzlich müde, wenn wir so viel fahren, das ist ja eine Tortur. Aber ich bin einfach ein bisschen platt, weil ich gestern tierisch abgestürzt bin. Ich habe gesoffen wie ein Loch.
Alleine oder warst du in Begleitung?
Ja, rate mal, was ich gemacht habe. Du hast keine Ahnung.
Also ne? Was? Fußball. Es war Derby. Genau, ja.
Yes.
Ein bisschen habe ich ja mittlerweile das auch drin. Ja, wie war's? Ihr habt gewonnen, habe ich meint, ja, oder? Ja,
sensationell. Ich habe geschrien wie ein Asozialer.
Ja, so kenne ich dich.
Also die Leute in der Umkleide, die Leute in wo wir waren, die meinten, boah, ey, wir haben dich noch nie so asozial erlebt. Ich war wirklich von Sinnen.
So gut, so geil.
Ich war von Sinnen. Ich habe einfach nur noch gebrüllt am Ende. Schiri, du Arschloch, habe ich gebrüllt. Aytekin, du dreckiges Arschloch. So richtig, das war echt. Ich habe gesoffen, weil wir haben 3-1 gewonnen gegen Köln, unseren Erzfeind.
Ja.
Und ja, sensationell. Und dann hab ich halt Gas gegeben. Voll Gas gegeben.
Ja, ja. Ich hab mich dann irgendwann auch, ich glaube, so am Mittwoch hatte ich mich erholt von unserer Aftershow-Party. Am Montag, das war auch sehr lustig. Das war auch,
ja, wir waren noch im Savoy und haben Olli Kalkofe getroffen.
Ja, das Ding, ich weiß noch, wie wir im Taxi saßen und du meintest so zu mir, Bernd, ich will aber heute keinen Absturz schieben. Wir nehmen so 1-2 Drinks und dann gehen wir wieder. Und irgendwann hattest
du. Aber wir waren ja auch durch. Und dann kam ja Olli noch und dann kam diese Schnapssauferei. Das war scheiße.
Nein, aber davor hattest du ja schon, also wir wollen mal hier bei den Fakten bleiben, du hattest vorher schon eine zweite Flasche Weißwein bestellt. So ist es ja nun nicht.
Ja, aber gut, das ist alles okay. Mit 3 Leuten 2 Flaschen Weißwein. Aber dann kam halt diese Schnapsteile.
Genau.
Und die waren ja riesengroß. Es waren ja keine kleinen Teile.
Genau, also wir waren im Savoy und irgendwann stand ich draußen, rauchte einer mit meinem Kumpel, den ich dabei hatte, erzählte dem irgendein, wie das bei mir wahrscheinlich immer so ist, wahrscheinlich war es irgendein Schweinkram. Dann lief Sandra Maischberger vorbei und schaute mich sehr, sehr missbilligend an und checkte ein. Und dann
kennt dich wahrscheinlich.
Weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen.
Aber unserem Podcast, na klar, du bist ja sichtbar.
Meinst du, die hat den auf dem Schirm? Das bezweifle ich. Aber jedenfalls, dann saßen wir drin und dann erschien plötzlich Oliver Kalkofe und hat sich dann noch dazugesetzt und hat ganz viel und erzählt. Und hat
gelabert am Stück erstmal. Ja,
es war aber auch sehr unterhaltsam.
Ja, super, ich habe mich voll gefreut. Aber der hat erstmal eine halbe Stunde Entree irgendwas erzählt, wo wir nicht wussten, warum, weshalb, aber es war lustig.
Und dann haben wir Schnaps getrunken.
Und dann haben wir Schnaps
Das
getrunken,
erste war,
genau.
glaube ich, irgendein Korn, den hatte uns
Den hat er uns ausgegeben.
der uns angedachte Kellner hatte den. Und nee, und
Ja.
Olli hat dann einen Aquavit ausgegeben. Aber
Ja,
den
geil.
Korn haben wir vom Haus bekommen. Warst du mal pissen im Savoy?
Ja, war ich
Ich
ja.
fand das total
Du.
bemerkenswert, als ich auf das Klo da gegangen bin, dass da in der Wand dieses Aquarium war. Du stehst da am Pissoir und schaust auf Fische. Und dann sieht das Pissoir aber selber so ein bisschen, das sind diese Edelstahlschalen, die so ein bisschen was von Autobahnraststätte hatten, fand ich. Und
Ja,
dann aber oben dieses Aquarium. Das war schon einigermaßen bemerkenswert.
ja. Ja, ja,
Ja.
ja. Ja, cool. Erzähl doch mal, wie es war für dich, unser Auftritt. Wir haben ja Montag letzte Woche waren wir in der Volksbühne in Köln auf der
Ja,
Bühne.
ich hatte sehr viel Spaß. Ich war am Anfang wieder sehr nervös und hatte auch so ein bisschen, das haben wir ja dann auch Backstage besprochen, ich hatte so ein bisschen, glaube ich, dieses Bedürfnis, mich gegen eine Underdog-Rolle durchzusetzen, die ich ja so ein bisschen hatte, weil ich ja dadurch, dass ich in Frauenklamotten auf die Bühne musste, so ein bisschen die Witzfigur war. Und ich glaube, ich
Ja,
hatte
du
das
sahst
mit
echt aus wie Svenja Dingsbums
Maler Svenja
Liebig, ne?
Liebig, ja. Das war auch so ein
Ja.
bisschen meine Inspiration. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich den Schnäuzer dafür nicht abmache. Aber dann habe ich mir gedacht, so, nee, komm, das ist dann Teil der Rollenprosa. Und da war ich am Anfang echt ein bisschen auf Sendung im übertragenen Sinne. Also nicht irgendwie auf Droge oder so, aber es fühlte sich so ein bisschen an wie so ein Rausch. Und habe mich dann in der zweiten Hälfte beruhigt und das hat dann richtig Spaß gemacht. Ich hatte auch in der ersten Hälfte Spaß, aber in der zweiten ist es, glaube ich, dann ganz rund geworden. Aber es war auf jeden Fall, es ist halt geil einfach mit dieser Energie, die du dann hast, wenn da Leute sitzen, die auch weitestgehend auf deiner Seite sind und bereit sind, sich darauf einzulassen. Ja, das fetzt, das macht Spaß.
Wir haben ja gute Kritiken bekommen auf Eventim, bis auf eine von
Ja.
einem anonymen Verfasser, der auch kein nachgewiesenes Ticket hatte.
Ja.
War kein verifizierter Kauf. Aber das ist ja jetzt eh so, ne? Also wir haben jetzt so ein Bunch of People, die in unserem Schlepptau sind und hier unsere Podcasts gucken. Entweder sie kommentieren es dann irgendwo im Netz oder sie machen eine Reaktion drauf. Was soll man dazu sagen? Wir freuen uns darüber. Fickt
Ja.
euch halt. Oh nein, jetzt habe ich die Monetarisierung schon wieder
Ah, die
gesprengt.
war vorher schon weg, als du deine Hasstiraden auf den Schiri abgefeuert hast.
Echt, war ich schon weg?
Ja.
Wegen Arschloch, das darf man nicht sagen.
Ja,
Na, egal.
ach, alles Mögliche. Ist doch egal. Wir sind doch hier eh gerade im geschlossenen Kreis. Wir selbst,
Ja, und die
wir,
Leute spenden ja auch. Das ist ja auch
genau.
das Coole
Genau. Also,
mittlerweile.
es ist ja gerade offiziell, während wir aufzeichnen, Sonntagabend und wir sind live für die Mitglieder und am Montag wird das dann hier als reguläre Folge veröffentlicht, weil ich ja am Montag nicht kann. Und deshalb machen wir es
Was
heute.
machst du denn mal am Montag?
Ich fahre zum Konzert in Dresden.
Ah, du fährst zum Till Lindemann-Konzert.
Richtig, richtig.
Nice, nice.
Ja.
Also, wolltest du das hier nicht sagen? Habe ich jetzt was verraten?
Ach, scheiß der Hund drauf, das ist doch. Man kennt doch meine Vorlieben.
Ah, okay. Ja, also, es war gut, fand ich auch. Ich fand, dass es, also ich habe es jetzt nicht so schlimm empfunden, wie du es geschildert hast. Du bist halt ein, ja, du bist halt unerfahren. Du
Ich
gehst auf
bin
die
ein
Bühne,
Newbie, ja.
dann. Ja, dann drehst du halt erstmal am Rad, weil du natürlich in der Aufregung auch ein bisschen die Kontrolle verlierst. Ist aber normal. Muss man lernen, dass man auf der Bühne auch ein bisschen die Lampe anlässt, ne? Also
Ja.
nicht nur drin ist und einfach Feuer gibt, sondern dass man eben auch den anderen noch sieht und das, was man macht.
Ja.
Aber das wirst du ja, erstens wirst du es lernen, zweitens hast du es schon super gemacht und drittens bist du ja auch selbstkritisch.
Genau,
Es war
also
recht
ja.
voll, das war nicht gut. Ich fand es gut, dass so viele Leute da waren. Wir haben ja gebankt bis zur letzten Sekunde, gebankt bis zur letzten Sekunde, dass nicht genug Leute kommen. Aber dann war es, also für mich sah es aus wie ausverkauft.
Ja, also die
Ne?
Leute haben sich gut so hingesetzt, dass es voll aussah. Und
Ja,
nee,
ja.
es hat echt Spaß gemacht. Ich merke das auch, dass ich immer am Anfang so in die Vorwärtsverteidigung gehe noch. Also, dass ich dann, das war ja in den Wühlmäusen auch so, dass ich am Anfang erstmal so das Gefühl hatte, ich brauche gerade mal die Rückversicherung hier. Und wenn ich die habe, kann ich entspannen. Aber ja, es hat echt Bock gemacht. Ich freue mich auch schon auf die nächsten Termine jetzt am 29., also in 3 Wochen in Berlin. Und dann
Ja.
im nächsten Jahr in München. Habe jetzt schon den Zug nach München gebucht. Ich reise da tatsächlich auch da einen Tag früher an, weil ich mir München noch angucken will.
Ja, okay.
Genau, da habe ich Bock drauf.
Okay, ja, gut. Berlin, habe ich gesehen, ist okay verkauft auch, aber im Moment kaufen die Leute wahnsinnig kurzfristig Tickets.
Ja,
Die war ja auch in Köln 2 Tage vorher noch etliche Tickets da und dann am Abend sah es echt gut aus.
Ja, es ist aber gerade generell so, dass es so eine Übersättigung zu geben scheint mit Live-Veranstaltungen,
Ja.
weil ich habe das ja auch bei meinen Veranstaltungen, die ich danach noch gemacht habe, am Mittwoch und am Freitag in Berlin mitbekommen. Also die eine war ja eine neue Veranstaltung und die andere war die Lesebühne, die ich ja schon seit 2, 3 Jahren begleite. Auch da, wo wir, also bei der einen haben wir wenigstens schon mal ein Stammpublikum, auch da waren ganz wenig Leute nur da. Die Leute haben, glaube ich, bei dem Wetter auch nicht so Bock, irgendwo hinzufahren. Oder es gibt halt auch viel
Ja.
Konkurrenz gerade. Gerade sind ja alle möglichen Leute auf Tour.
Ja, also gut, dann lass uns mal ein bisschen zum Thema kommen. Also erstmal, wir spielen noch, und zwar in Berlin Ende November und in München Anfang Januar, glaube ich, ne?
Nein, Mitte März und dann Mitte Mai, Mitte Ende Mai in Hamburg.
Genau, besorgt euch Tickets, es sind sehr schöne Abende. Die Kritiken, die wir bekommen haben von denen, die Tickets wirklich hatten und nicht von denen, die uns irgendwie schaden wollten, sind super. Ja, und die Leute, die da waren in Köln, können ja auch noch schreiben. Die anderen können uns einfach mal kreuzweise am Arsch lecken, inklusive derer, die hier Videos über uns machen und meinen, sich über uns stellen zu müssen.
Das Schöne ist ja,
Warte, warte! Fall mir nicht ins Wort, ich bin noch nicht fertig.
okay, Papa.
Ja, du hörst immer so zu, ich merke, du hörst gar nicht zu, sondern wartest nur auf den Einstieg für dich.
Na, du hast diesen einen Kommentar gelesen, der das behauptet hat, und jetzt verwendest du den gegen mich.
Ja, genau, das habe ich auch gelesen. Hätte jetzt auch als nächstes gesagt. Ich muss mich auf jeden Fall mal wehren gegen dich. Du spielst hier immer den Underdog und kriegst das ganze Mitleid von den Leuten. Dabei bist du hier voll der Fascho, du bist voll der Nazi. Auch da hier so auf der Bühne einen auf hilflos machen und dann aber aus allen Rohren schießen, das gibt's nicht mehr, Freundchen.
Ich hab dich auch lieb.
Wo war ich jetzt eben? Ich wollte mit dir über was reden. Genau. K. Ray, wollte ich mit dir drüber reden, der ja jetzt von mehreren Häusern ausgeladen wurde, finde ich ein Thema, sollten wir unbedingt aufgreifen,
Ja.
aus Solidarität mit unserem Kollegen, den wir ja hoffentlich beide schätzen.
Ja.
Genau, und dann noch ein paar andere Sachen. Wollen wir mal mit K. Ray kurz anfangen?
Ich wollte noch einen kleinen letzten Absatz sagen zum Live-Auftritt. Das Schöne ist ja, dass wir hier jetzt in der Rückschau ganz viel behaupten können, weil es ja den Mitschnitt nicht gibt. Das war also
Ah
ein
ja, genau,
Abend.
erklär mal,
Genau.
warum ist der Mitschnitt nicht da?
Es gibt also, sollen wir wirklich erklären, warum, oder wollen wir einfach sagen, dass das Ding ist nicht für die Ewigkeit festgehalten?
Der Tontechniker, der eigentlich dafür gedacht war, das auf SD-Karte aufzuzeichnen,
Hat so
hat
ziemlich.
39 leere Spuren
Genau, also er
aufgezeichnet.
hat alles aufgezeichnet, inklusive der Intro-Musik, also die habe ich immerhin nochmal auf Band. Der hat alle Kanäle aufgenommen, nur eben unsere beiden Mikrofone nicht. Das bedeutet, dieser Abend ist nicht für die Ewigkeit festgehalten. Er gehört nur
Nein.
den Leuten, die da waren. Und das ist ja vielleicht auch für diejenigen, die nicht gekommen sind, weil sie dachten, pff, ein paar Tage später kann ich es mir dann eh online anhören. Nochmal ein guter Anreiz. Es kann immer passieren, dass das nicht auf Dauer da ist. Und dann freuen sich die, die da waren, und die, die nicht da waren, haben halt in Sand gepupt.
Warum hat denn der 39 Spuren aufgezeichnet?
Na, der hat das an seinen, also der hat das an seinen, der hat das direkt ins Mischpult eingestöpselt, diese SD-Karte, und direkt auf die SD-Karte aufgezeichnet. Und da wird er halt alle möglichen Kanäle gehabt haben von allen möglichen Dingen. Und wahrscheinlich hat er die Mikrofone nur als Output für die Lautsprecher eingestellt, aber nicht als Input für die Aufzeichnung auf der SD-Karte. Wie dem auch sei, wir haben nichts. Ich habe 40 Gigabyte leere Audiodateien.
Kacke.
Ja, schade.
Naja, egal.
Schade.
War ja auch schön, dass du da warst. Wir hatten ja auch schöne Tage bei mir. Wir haben gekocht, hatten wir ja hier
Ja.
haben wir gepostet live,
Ey, das hat so
den
einen
live
Spaß gemacht.
gestreamt und dann
Ja.
gepostet. Wir waren unterwegs, etc. K.
K-Ray.
Ray wollte ich jetzt was zu sagen. K. Ray ist ein geschätzter Kollege, der seit Jahren, seit Jahrzehnten auf der Bühne steht, in einer Figur, die sehr schillernd ist und die sehr provokant ist, aber die allseits bekannt sein müsste. Der war im Quatschclub, der war in vielen Fernsehformaten und man weiß, wofür er steht, nämlich für grenzenlose Freiheit, würde ich es jetzt mal nennen. Manche Leute bezeichnen das eher als grenzenlose Frechheit,
Ja.
aber ich finde, mal unabhängig davon, dass es immer Geschmackssache ist, dass Kay ein ernstzunehmender Künstler ist. Und dass er in letzter Zeit berechtigterweise sich darüber aufregt, dass viele Leute anfangen, plötzlich Einfluss üben zu wollen auf seine Kunst. auf unsere Kunst. Bei mir ist es genauso. Und deswegen ihn ausladen, beziehungsweise Kriterien, Voraussetzungen erfinden, damit er dort auftreten kann und sagen, wenn das nicht passiert, was wir von dir verlangen, dann möchten wir nicht, dass du hier auftrittst. Und wir hatten das ja hier auch schon mal gesagt, dass ich das auch schon erlebt habe. Und wir können das heute gerne benennen, im Fall des Gloria in Köln, wo ein zuvor, ja, sagen wir mal, renommierter Veranstalter angefangen hat, plötzlich Forderungen an die Künstler zu stellen und so Merkblätter rausgegeben hat und rausgibt, auf denen steht, was die Künstler alles nicht sagen und tun dürfen. Und das ist zum Teil abstrus, das haben wir hier vorgelesen. Das
Ja.
sind ellenlange Formulierungen, dass man Menschen nicht aufgrund, was weiß ich, von was nicht beleidigen darf, nicht ansatzweise in Begrifflichkeiten agieren darf, die dort nicht genehm sind, etc. pp. Und da haben wir zurückgeantwortet, ja, dann leckt uns halt am Arsch. Dann sucht
Ja.
euch andere Künstler.
Interessant
Bei
war halt,
Kay
ja.
ist es so,
Sorry.
Kay hat gerade eine große Tour. Wahnsinn, was für eine Ochsentour der da hat. Der spielt wirklich unglaublich auf. Und nun häuft es sich, also im Falle beispielsweise des Renitenztheaters in Stuttgart, das ich sehr gut kenne, wo ich auch aufgetreten bin, oder des Haus der Jugend in Wuppertal, dass Veranstalter ihn wieder ausladen, weil sie unter Druck gesetzt werden von Zuschauern, von politischen Organisationen oder irgendwelchen Personen, die meinen, Einfluss ausüben zu müssen auf diese Häuser. Und ich finde das absolut skandalös, dass Häuser, die davon leben, dass Künstler dort auftreten, die diese Kunst, die diese Künstler machen, wie Rohware einfach sich nehmen und sie, wenn es ihnen passt, vermarkten und daran verdienen. Und dann, wenn es ihnen aber nicht passt, als allererst die Künstler sanktionieren, statt die Eier zu haben, sich gegen diese einflussnehmenden Personen und Organisationen zu stellen und zu sagen, wir nehmen unsere Künstler in Schutz und wir verwehren uns gegen jegliche Form von Einflussnahme, Zensur oder politischem Anspruch gegenüber der Freiheit der Kunst, die wir hier schützen.
Ja.
Ne? So, jetzt bin ich fertig, jetzt kannst du gerne was sagen.
Also was ich eben das Spannende finde, das ist ja auch in dieser Antidiskriminierungsverpflichtung, die du bekommen hast, das Kriterium, das genannt wird. Wer nämlich entscheidet, wann etwas diskriminierend ist? Und entscheidend tut das die Befindlichkeit eines Einzelnen. Also ich könnte dann in eine Veranstaltung von irgendjemandem gehen, der demnächst im Gloria auftritt. Und dann sagen, hier habe ich mich aus irgendwelchen Gründen diskriminiert gefühlt. Und auf Basis dessen kann dann ein Künstler Sanktionen erfahren, die bis hin zur Einbehaltung der Gage gehen. Als eine Form von Schmerzensgeld für das Theater. Nicht für die Betroffenen, die angeblich Betroffenen, sondern für das Theater. Und ich finde das auch sehr, sehr richtig, was du sagst. Es ist bedenkenswert, dass dieser Impetus von mein Gefühl steht über, also so, ich bin so ausgeliefert meiner eigenen Unsicherheit, dass ich nicht einen Umgang mit meiner Unsicherheit finde, sondern erwarte, dass die Welt sich meiner Unsicherheit beugt, dass ich zu irgendwelchen Kunstveranstaltungen gehe und überhaupt nicht mehr respektiere, was die Idee davon ist, nämlich dass Kunst mir ja wehtun soll, dafür ist sie ja da, dann fordere ich, dass etwas, das dazu da ist, mich zum Nachdenken anzuregen, sich freiwillig auf das Niveau von Fahrstuhlmusik begibt, damit ich mich bloß nicht in meiner Persönlichkeit irgendwie irritiert fühle. Das ist ja eine Form von, würde ich jetzt mal so sehr rabiat sagen, Geisteskrankheit.
Ja.
Ne? Also, dass du in deiner massiven Unsicherheit so ausgeliefert
Das
deinen
heißt,
Emotionen
ich bin
bist.
geistig krank, aber ich gehe nicht zum Arzt, der Arzt soll sich therapieren.
Genau, es ist, ja,
Das,
und das Ding ist ja,
der Arzt soll weg.
ja, nehmen wir jetzt mal K. Ray als Beispiel, da er ja der akute Fall gerade ist. Übersteuere ich eigentlich? Das können die Leute gerne mal in den Chat schreiben. Bei K. Ray ist es ja so, K. Ray war jetzt nie so ganz mein Humor, das war nie so ganz mein Fall, aber
Geschmackssache.
ich verstehe ja, was das soll. Ich verstehe, dass wenn dieser Typ auf die Bühne kommt und aussieht, wie er aussieht, nämlich wie ein wie der schrillste Vogel, den du dir vorstellen kannst. Ich will doch nicht, wenn ich den sehe, dass der dann mir Vorträge hält darüber, so, ja, mein Gott, es ist ja alles in Ordnung und wir sind ja alle irgendwie okay, sondern sein ganzes Auftreten ist ja darauf ausgelegt, dass er mit irgendetwas, was wir von der Gesellschaft erwarten, brechen. Weil er ist in seinem ganzen Auftreten darauf ausgelegt, ich bin das Außergewöhnliche, ich bin die Ausnahme, ich bin ein Alien eigentlich. Und als Alien darfst du halt auch gemein sein. Das ist ja die Idee, dass du sagst, weil ich so außerhalb dessen bin, was vielleicht die Grenzen eurer persönlichen Moral oder vielleicht auch eures Geschmacks sind, kann ich das auch konsequent durchziehen. Wir können gemeinsam über das vielleicht moralisch Verwerfliche lachen, weil wir wissen, dass es moralisch verwerflich ist. Wenn es das überhaupt ist. Bei Kay Race ist ja viel so Zoten und wir...
Nee, das ist nicht das Problem. Nee. Auch. Aber ich glaube, bei Kay Ray ist es im jüngsten Fall, dass er der Jungen Freiheit ein Interview gegeben hat. Können wir auch nochmal drüber reden. Und das Zweite ist, dass er ja bewusst bestimmte Begriffe einsetzt oder nennt, die mittlerweile so nicht mehr gesagt werden können, sollen, dürfen nicht. Habe ich ja auch erfahren, ne? Das N-Wort oder das Z-Wort oder wie viele Buchstaben im Alphabet es mittlerweile gibt, um irgendetwas nicht zu sagen, aber trotzdem so zu sagen, dass alle wissen, welches Wort gemeint ist und das im Kopf haben. Ja, was bringt das, wenn ich das Wort nicht sage, aber mein Gegenüber genau das Wort denkt? Also die Logik habe ich noch nicht verstanden. Aber bei Kay ist es so, ich glaube, dass er niemals das Bedürfnis gehabt hätte, diese Begriffe zu sagen, wenn er nicht wüsste, dass er damit genau diejenigen provoziert, die ihn versuchen zu verbannen.
Das glaube ich auch.
Also haben sie sich eigentlich eine Falle gebaut, weil Kay ist ein Mensch, der macht das erst recht. Mhm. Wenn du ihm sagst, sag das nicht, dann sagt er das, weil er berechtigterweise sich darauf beruft, dass er auf der Bühne in einem, nennen wir es mal, rechtsfreien Raum ist. Ja, der sagt, hier ist eine Bühne. Und wenn ich, so wie Pornografie auch nicht echter Sex ist, wenn ich hier auf der Bühne etwas sage, dann hat das einen anderen Grund, als wenn ich als Privatperson das sage. Ja, ich kolportiere damit vielleicht sogar Menschen, die das sagen, die ich damit bloßstellen will. Oder eine Art, mit Intoleranz umzugehen, die ich hier nachmache. Weil ich weiß eins, dafür verbürge ich mich. Kay Ray ist kein intoleranter Mensch. Kay Ray ist auch kein Nazi. Sondern Kay Ray ist ein kritischer, ein eigener Geist, der sich von wenigen oder von niemandem etwas verbieten lässt, wenn es ihm nicht plausibel genug erscheint.
Ja.
Und wenn er das Gefühl hat, dass diese Verbote einfach nur erfunden sind, um, wie du richtig sagst, seiner eigenen Befindlichkeit Ausdruck zu geben und im Grunde genommen aber nichts damit zu tun haben, dass dahinter eine Logik steckt, dann macht so jemand wie Kay Ray eben absichtlich genau das, was er nicht tun soll. Aber jetzt kommt ein anderer Aspekt. Wissen das die Leute nicht, die ihn einladen? Weiß das Renitenztheater nicht, wer Kay Ray ist? Natürlich wissen sie das. Und sie tun es am Anfang, weil sie hoffen entweder, dass er sich bändigen lässt oder weil sie sogar davon profitieren wollen, dass er so ist, wie er ist. Und wenn der Druck ihnen zu groß wird, ziehen die den Schwanz ein und machen damit ihrem Namen keine Ehre.
Ja.
Denn Renitenz ist alles andere als Konformität und Angepasstheit. Sie müssten sich jetzt umbenennen in Angepasst-Theater. Ja, und deswegen, unabhängig davon, was Kay macht, ob er jetzt zur Jungen Freiheit geht oder zur Jungle World oder zur Taz oder zur Fatz, ist er ein Künstler, das habe ich eben gesagt und das sage ich jetzt nochmal, der unseren Schutz braucht. Und zwar den Schutz der Kollegen. Vor allem, zuallererst.
Ja.
Und den Schutz der Branche. Und der muss darin münden, dass jetzt Künstler sagen, wenn Bühnen sich rausnehmen, Forderungen zu stellen an die Künstler, die dort spielen, und zwar politische Forderungen, nicht qualitative Forderungen, dann sollen die Künstler sich zusammenschließen und diese Bühnen boykottieren. Ja, ich rufe hiermit zum Boykott von Gloria Köln, Renitenztheater Stuttgart. Ich weiß nicht, welche Bühne das in Hamburg war. Haus der Jugend Wuppertal auch.
Schmitz Tivoli war es, glaube ich, in Wuppertal.
Ja, weil oder jedem
Schmidtchen war es.
Jeden kann es treffen. Heute ist es, dass jemand ein Wort sagt, das er nicht sagen soll. Morgen ist es ein Tonfall, den er nicht haben soll. Und übermorgen ist es eine Nase, die den Leuten nicht passt. Und deswegen boykottiert diese Häuser.
Ja, jetzt hast du mich allerdings unterbrochen vorhin, falls ich
dich erinnere. Ich war in meinem Redefluss, du Pannekopf.
Willst du dich jetzt rächen bei mir?
Nee, ich habe das schon mal gesagt hier vor ein paar Wochen, Monaten, dass mir das missfällt, wenn du immer so ungeduldig bist und ich das Gefühl habe, ich darf keine Lücke lassen, in die du sofort reinstichst mit deinem Sermon. Lass mich da erstmal zu Ende reden und lerne Geduld zu haben beim Zuhören. Aktives Zuhören heißt nicht, sich neue Gedanken zu machen, die man als nächstes äußern kann, sondern erstmal die Gedanken des anderen zu verstehen.
Vorhin hast du mich in meinem Sermon unterbrochen, um dann Dinge zu sagen, die ich sowieso noch gesagt hätte. Aber gut, belassen wir es da. Aber ich finde das tatsächlich sehr eklatant, was du gerade gesagt hast. Warum passiert das jetzt, dass Bühnen, die jahrelang sehr gerne Künstler wie dich angenommen haben, wie Kay Ray angenommen haben, die immer wissen, wenn der kommt, die Leute kennen den, da ist die Hütte voll, denn Kay Ray ist in dem, was er macht, sehr populär, er ist ja auch viel auf Kreuzfahrten immer gewesen, hat da irgendwie Programm gemacht, wo er dann auch so teilweise rausgemobbt wurde durch irgendwelche Moralapostel oder zumindest gab es da den Versuch, ihn irgendwie rauszumobben. Das ist ja bei ihm auch, also es gab während Corona diese Zeit, wo das Tivoli ihn dann auch rausgekatert wegen irgendwelcher angeblicher Befindlichkeiten. Woher kommt das? Und es ist ja das Spannende, dass das ja jetzt sich so niederschlägt, wo dieser Zeitgeist ja eigentlich an sein Ende gerät. Also wir haben das hier ja schon mal besprochen, gerade gibt es diese Gegenbewegung zu dem, was jahrelang diese Vorherrschaft des, oder diese vermeintliche Vorherrschaft des Woken war. Das ist jetzt irgendwie diese Rückbesinnung gibt zu, jetzt sagen wir erst recht wieder alles und werden vielleicht auch resilienter, wenn etwas gegen uns gesagt wird. Teilweise ist das eine Pseudo-Resilienz. Ich habe das ja auch erlebt, dass es dann eher so ins Gegenteil verkehrt wird, dass du dann, wie ich, Leute triffst, die sagen, ich möchte Dinge, die ich doof finde, wieder schwul und behindert nennen und dann aber ganz sensibel werden, wenn sie irgendwo eine angebliche Männerfeindlichkeit sehen, also wo die Sensibilität dann ins Gegenteil umschlägt. Aber gerade, dass jetzt das so kommt, dass jetzt nochmal diese letzte Aufbäumung geschieht, dass diese Theater ja offensichtlich eine Existenzangst bekommen, wenn sie solche Künstler, die nicht eindeutig sind in ihrer Position oder vielleicht einfach ein bisschen rabiater, also wenn sie da jetzt Existenzängste bekommen und das vor 5 Jahren noch nicht so war, was hat sich da geändert? Dass jetzt gerade dieser Einfluss dieser ja eigentlich endenden Bewegung so groß wird, dass diese Konsequenzen bis hierhin reichen. Dass Leute ausgeladen werden.
Das ist ja ein Merkmal untergehender Diktaturen, dass sie am Ende ihrer Macht immer versuchen, noch rigider und rigoroser vorzugehen gegen ihre Kritiker. Der 17. Juni, oder wann war es, in der DDR, also der Vorläufer des 9. November, wurde ja, ich glaube 6. Oktober, wurde ja damit niedergeschlagen, niedergeprügelt, dass Volkspolizisten auf den Straßen die hinter den Menschen hergelaufen sind und sie auf brutalste Art und Weise an ihrem Protest gehindert haben. Aber es ist so, es ist nicht jetzt erst entstanden, das muss man mal dazu sagen. Zensur gab es immer. Und es gab auch immer im Hintergrund unsichtbare Instanzen, die sich angemaßt haben, über erlaubt und unerlaubt zu urteilen. Das gab es immer, das hat man nicht gesehen. Jetzt trauen sich diese Instanzen mehr in die Öffentlichkeit, weil sie natürlich mit dem Rückenwind der Entwicklung der letzten Jahre sich auch dessen gewiss sein können, dass niemand das anprangert aus ihrer eigenen Bubble und ihrer Klientel. Das ist da so gesetzt und so gewöhnlich mittlerweile, dass man eben meint, Einfluss nehmen zu können und Leute einschüchtern zu können, dass sie noch gar nicht gemerkt haben, dass sie sich damit ins eigene Fleisch schneiden. Und der Punkt ist gekommen. Also der Punkt, dass Leute wie Kay Ray, dass ich, dass hoffentlich auch bald andere Künstler sich melden und sagen, ey, mir ist Ähnliches widerfahren und wir werden jetzt mal einen Boykott gegen die Veranstalter aussprechen, der ist nicht mehr weit weg. Und dann werden diese Leute merken, was sie eigentlich so groß gemacht hat. Nämlich, dass die Künstler ihre Kunst auf diesen Bühnen präsentieren konnten und sich dort wohlgefühlt haben. Wenn aber die Künstler sich nicht mehr wohlfühlen, weil sie das Gefühl haben, sie werden dort nicht mehr gewollt oder geduldet oder der Veranstalter hält sie in irgendeiner Form aus oder hat Angst davor, dass er damit einen Fehler macht, dass er diese Leute einlädt, dann werden die Leute irgendwann sagen, nö. Und dann spielen nur noch gefällige Künstler. Ja, da haben wir ja genug von, wie Sand am Meer. Und dann gibt es nur noch so Ereignisse, wo glatt gebügelte irgendwelche Knallchargen und Pfeifen irgendwelche gewöhnlichen Alltagswitze erzählen und 16, 17, 18.000 Leute in irgendwelchen Auditorien sitzen und sich darüber kringlig lachen. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck von Kunst. Das ist ja was komplett anderes. Kay Ray macht, wie gesagt, etwas, was Kunst tun muss. Der ist unangenehm. Der geht auf eine Bühne und er sagt den Leuten Dinge, die sie erstmal verstören und irritieren. Aber ich bin sicher, dass Kay Ray das überhaupt nicht deswegen macht, weil er Lust an der Provokation hat. Die kann er gerne auch haben. Aber er ist ja auch noch ein kluger Kopf dazu und er wehrt sich ja damit gegen bestimmte politische Entwicklungen. Und das ist sein gutes Recht, weil das ist auch die Aufgabe von Kunst. Kunst ist nicht der verlängerte Arm von Politik, sondern Kunst ist die Faust im Gesicht der Politik. Und wer das nicht kapiert hat, wer denkt als Veranstalter, er müsste da irgendwelche Richtlinien einhalten, die ihm eine unsichtbare Klientel vorschreibt, die dann sein Publikum sein könnte, der irrt sich, weil Künstler sind am Ende auch unabhängige Wesen und diese Unabhängigkeit erlaubt es ihnen zu entscheiden, zu wem sie gehen und zu wem nicht.
Das ist richtig, das ist richtig. Es ist irgendwie merkwürdig, dass so das angeblich progressive Lager fast wie so das neue Spießbürgertum geworden ist.
Ja,
Also
ganz
es ist
schlimm.
ja, im Grunde genommen ist das, was Kay ja immer auf der Bühne gemacht hat, war ja eigentlich immer ein Widerstand gegen die Spießigkeit.
Ja, immer klar.
Und wenn die Spießigkeit aber die Haltung ändert, dann muss man eben auch die Haltung gegen die Spießigkeit ändern. Und
Vollkommen richtig.
da war er konsequent. Und ich finde so, eigentlich auch so, dass er in seinem Humorniveau eigentlich sich immer sehr treu geblieben ist. Also teilweise kannst du
Absolut.
dir Sachen von vor 10, 15 Jahren, wenn er bei der Anstalt war, anschauen. Das sind Witze, die er heute noch erzählt. Also er hat sich ja im Kern überhaupt nicht verändert. Er ist immer
Nee.
er geblieben, der er war, ein Original.
Ja, genau. Das könnte man ihm jetzt vorwerfen und sagen, Kunst muss sich auch entwickeln und an den Zeitgeist anpassen. Könnte man sagen, ich würde es nicht sagen. Kunst darf das, was sie will. Sie hat gar nichts zu tun. Aber genau, was du richtig sagst, das, was Kay macht, macht er ja schon seit Ewigkeiten. Er ist bekannt und er ist sogar Mainstream bekannt gewesen. Du musst erst mal im Quatsch Comedy Club auftreten. Das Ding ist nur, dass Leute, die früher davon profitiert haben, dass sie gekämpft haben gegen Intoleranz, heute die intolerantesten sind. Ja, so ein Thomas Hermanns, der lebt doch davon, dass man ihn toleriert. Ja, und dass man sich nicht nur über ihn lustig macht, weil er ein bunter Vogel ist, sondern dass man sagt, ja, auch das ist Teil unserer Gesellschaft, dass jemand, der mit seiner Homosexualität hausieren geht, nicht nur darauf reduziert wird und ach ja, guck mal, der Paradiesvogel, sondern dass der eben Host irgendeiner Show ist und es keine Rolle mehr spielt, was er ist und mit wem er schläft. Ja, diese Ansicht von Toleranz haben diese Leute aber nicht. Wenn die Toleranz für sie da ist, dann fangen sie an, intolerant gegenüber anderen zu werden. So, als wäre das so ein Pfrund, als wären das Pfründe, die sie sich erwirtschaften müssen, um sich die Arroganz leisten zu können, dann die Strukturen der Macht auf anderer Ebene weiterzuführen. Ne?
Es ist ja auch ein Anzeichen eines grenzenlosen Privilegs, wenn man Zeit und Mühe investieren kann, um sich über Witze zu echauffieren. Das finde ich ja auch
Natürlich.
immer das Krasse, ne? Da siehst du diese Leute, die dann oft, ich habe da neulich mit Hanno Sauer drüber gesprochen, in meinem Podcast, der jetzt am Donnerstag veröffentlicht wird, wo er auch so meinte, die Leute, die so nach außen hin die progressivsten Werte vertreten, sind eigentlich die, die am elitärsten leben und am meisten auch die Abriegelung und Abgrenzung zu anderen suchen und sich eigentlich oft am ehesten noch in so einer Art fast schon geschlossenen Gesellschaft wissen wollen. Und das merkst du halt daran, dass die immer neue Codes auch suchen und immer neue ja, Möglichkeiten, nochmal sich abzugrenzen und nochmal besser zu sein. Das ist etwas, was alle Klassen so ein bisschen durchzieht und auch alle Subkulturen. Aber da siehst du halt den moralischen bis politischen Einfluss davon, dass das eben immer weiter ins Kleine geht, dass das Falsche in immer kleineren in immer kleineren Kontexten gesucht wird und du dich dann nur noch irgendwann in Mikroaggressionen verhedderst und vor allem aber Debatten führst, die ja mit einer Lebensrealität von vielen Leuten überhaupt nichts zu tun haben. Ne? Du hast das ja gesagt, ne? Als wir dieses Bild gepostet haben, dieses KI-Bild von uns beiden mit unserem Sohn, das hast du ja auf der Bühne erzählt, da hast du ja dann wirklich gesehen, dass es zum Beispiel nach wie vor massive homophobe Ressentiments gibt. So. Und das ist eben dann das, was Leuten, die betroffen sind, tatsächlich widerfährt. Und währenddessen diskutieren wir aber darüber in unserer einigermaßen gut situierten elitären Welt, ob jetzt ein Witz über Schwule okay ist oder nicht. Mir ist der Witz über Schwule egal. Ich finde es viel interessanter, was da in dieser Kommentarspalte abgeht, wenn Leute wirklich zeigen, dass sie eine tiefsitzende Feindlichkeit haben. Das ist der Unterschied zwischen einer Mikroaggression und einem tiefsitzenden Ressentiment, was im Endeffekt in eine Makroaggression ausarten kann. Und dass die Leute halt so immer noch so Spaß daran haben, diese Sau durchs Dorf zu treiben, weil irgendeine Kleinigkeit, also dass es so wahnsinnig wenig Resilienz gibt. Gut, wahrscheinlich ist die fehlende Resilienz gar nicht das Problem. Ich glaube, eigentlich könnte es diesen Leuten ja wirklich egal sein. Ich glaube, es ist ihnen auch oft egal. Sie sehen es halt nur als opportun, weil sie da was haben, worüber sie sich erheben können.
Mhm. Ja, und sie werden am Ende, wenn es dann mal wirklich drauf ankommt, danach sich sehnen, dass jemand auf der Bühne so frei ist, wie er sich fühlt. Und merken, dass, wie du richtig sagst, in den Zeiten, in denen sie sich vielleicht dessen nicht bewusst waren, welche Funktion Kunst auch haben kann im Widerstand gegen Obrigkeiten, dass sie da die Grenze überschritten haben, ja, weil sie sich sicher fühlten und weil sie dachten, sie wären ein Teil des Establishments. Waren sie ja vielleicht auch, aber das ist das währt nicht ewig. Irgendwann kommen auch wieder andere Zeiten. Und dann wird Gericht gehalten darüber. Dann wird das so, wie in Diktaturen immer ist, wenn sie zusammengebrochen sind, rückblickend erstmal Aufklärung geleistet. Wer hat eigentlich damals was gemacht? Wer hat damals laut geschrien, Zensur oder das wollen wir so nicht hören? Und es gibt halt mittlerweile so eine Elite, so eine Kaste von Leuten, die sich für Elite halten. Und die meinen, jetzt vorgeben zu können, weil sie natürlich auch belohnt werden von der Macht, die meinen, jetzt bestimmen zu können. Und diese Elite sind eben nicht nur die Protagonisten wie Sarah Bosetti, Jan Böhmermann oder eben auch untere Riegen wie Comedians Bastian Bielendörfer oder wie die alle heißen, sondern diese Eliten sind auch die Zuschauer. Ja, also die Zuschauer gehören zu dieser Elite dazu und die sind plötzlich nicht mehr divers, ja, sondern die Zuschauer bilden plötzlich eine einheitliche Masse von Leuten, die genau das hören will, was ihre Stichwortgeber ihnen vorsagen. Ja, also wenn ich sag's mal einfacher, wir leben in einem Zeitalter, in dem solche Leute wie Sophie Passmann oder so erfolgreich sein können, weil es eben auch genug Leute gibt, die sich von diesen Leuten vertreten fühlen. Von angepassten, konformen Leuten, die nichts Gefährliches tun, die kein Risiko eingehen, die alles, was sie sagen, so berechenbar machen für die Leute, die sie erreichen wollen, dass die sich nur noch bestätigt sehen. Ja, und Kunst ist nicht dann gute Kunst, wenn sie andere bestätigt. Ja, Kunst ist eine wahnsinnig langweilige, ängstliche, feige Kunst, wenn sie alles tut, um den Erfolg bei den Leuten zu haben, die es ihr möglich machen, Kunst zu sein. Kunst ist mutige Kunst, wenn sie trotzdem etwas tut, obwohl sie weiß, dass Leute sie vielleicht dafür angreifen könnten und weiter zu sich steht und das genau verwirklicht, was sie für richtig hält. Unabhängig davon, ob sie dafür Applaus bekommt. Und ich will jetzt Kay Ray auch nicht zum großen Künstler stilisieren. Der ist ja auch ein normaler, durchschnittlicher Comedian oder Kabarettist oder als was er sich auch immer sieht. Ich will hier Fürsprache halten für die Freiheit jeglicher Kunst.
Ja.
Und deswegen auch zum Beispiel bin ich dafür, dass man Künstler nicht danach bewertet, ob sie rechts sind oder links, ja, ob sie irgendeiner Ideologie sich angedient haben oder versuchen, eine andere Ideologie zu brandmarken, damit ihre eigene Ideologie dadurch sichtbarer wird, sondern es muss auch für Künstler, die eine andere Meinung haben als ihr Publikum oder als die Masse, die sich für Publikum hält, möglich sein, unkonform zu agieren, ohne Angst zu agieren und vielleicht am Ende auch von Leuten und dem mangelnden Applaus darauf hingewiesen zu werden, dass das, was sie auf der Bühne sagen, nicht gut ankommt. Aber das entscheidet nicht der Veranstalter. Ja, der Veranstalter kann nicht in vorauseilendem Gehorsam sagen, naja, ich verhindere mal, dass der Künstler auftritt, weil ich sonst vielleicht zu viel Widerstand bekomme dafür, dass ich ihn hier eingeladen habe. Das ist Zensur.
Das ist ja auch eine absolute Frechheit dem Publikum gegenüber. Das ist ja davon ausgehend, dass das Publikum zu blöd ist, das zu verstehen. In Wahrheit tun das ja die meisten Leute, die sich ein Ticket für K-Ray kaufen, wissen ja, was sie tun. Sie wissen, wo sie hingehen und sie wissen, worauf sie sich, sie wissen, auf welche Illusion sie sich für diese, K-Ray spielt, glaube ich, auch teilweise so 3 Stunden, für diese 3 Stunden einlassen, und sie wissen auch, diese Illusion ist vorbei in dem Moment, in dem sie den Saal verlassen. Dann haben sie sich da in der Zeit mal in diese andere Welt begeben, und dann können sie aber auch verlassen, und es ist danach nicht unsicherer als vorher. Wenn du dann aber dich so auf Einzelne fokussierst, die, das finde ich auch mit einer Böswilligkeit tun, indem sie nämlich dem restlichen Publikum unterstellen, dumm zu sein, wenn du dich auf deren Befindlichkeiten fokussierst, dann tust du 99% der Leute, die diese Beschwerden eben nicht erheben, weil sie, wie gesagt, ein Verständnis dafür haben, was auf der Bühne passiert, tust du ein enormes Unrecht. Es ist ja bei dir auch so, ne? Zu dir in die Vorstellung kommen ja alle möglichen unterschiedlichen Leute. Menschen, die wahrscheinlich unter keinen anderen Umständen zusammenkommen würden, treffen in deinem Zuschauerraum aufeinander, aber sie alle wissen, warum sie da sind. Sie mögen unterschiedliche Gründe dafür haben, aber sie wissen, was sie von dem Angebot, das du ihnen machst, wahrnehmen wollen und was nicht. Wie unfair wäre das, wenn jetzt einer von denen mit seinen Ansprüchen alle anderen in ihren Ansprüchen behindern würde? Ist doch absurd. Dass man das überhaupt zulässt, ist völliger Wahnsinn. Dass man nicht sagt, wenn du der Einzige bist, der sich hier beschwert, dann hast du vielleicht einfach ein Ding mit deiner eigenen Empfindlichkeit am Laufen, was dein gutes Recht ist, aber es ist dein Problem und nicht unseres.
Ja, und wir müssen uns jetzt auch mal entscheiden, ne? Wollen wir die Demokratie in Schutz nehmen, oder ist die Demokratie nur ein Tool, das wir brauchen, wenn wir in Schutz genommen werden wollen?
Ne? Die Antwort ist klar.
Was ist Demokratie? Ja, Demokratie heißt eben auch, dass jeder die Chance bekommen darf, seine Meinung, seine Kunst darzustellen, zu sagen, und dafür auch Kritik einstecken muss und kann. Ja. Aber Demokratie heißt eben nicht, im Vorfeld schon zu entscheiden, was passt und was nicht.
Ja.
Das ist Konfektion. Das ist konfektionierte Kunst. Und konfektionierte Kunst ist langweilig. Ich sehe es ja. Ich gucke es mir an im Internet, was die neue Generation der Comedians und der Kabarettisten so zustande bringt. Ein Till Reiners. Da gehe ich lieber in die Stadtsparkasse und lass mich von dem Mann hinter dem Schalter belustigen, als dass ich mir so eine Scheiße angucke. Oder irgendwelche anderen Idioten. Toni, keine Ahnung, mit seinem Rucksack. Harmlos bis zum Anschlag. Der einzige Künstler, der noch existiert in der neuen Generation, der wirklich Risiken eingeht und damit Erfolg hat, ist Felix Lobrecht.
Ja.
Ja, aber auch kurz vor, wenn der nicht mehr genehm genug ist, wird es auch kommen, dass die Leute sagen, nee, komm, den Joke über was immer auch, den machst du jetzt nicht nochmal.
Aber ich glaube, dass auch Felix gerade deshalb so wahnsinnig erfolgreich ist. Der ist ja wirklich wahrscheinlich der erfolgreichste Stand-Upper zur Zeit. Genau deswegen.
Weil die Leute Bock da drauf haben.
Genau.
Weil das ist ja gerade, ich sage ja nicht, die Zuschauer machen was falsch, ich sage auch jetzt nicht, die Künstler machen was falsch. Das ist Geschmackssache. Ob die angepasst sind oder Schiss haben oder stattfinden wollen, das ist ihre Entscheidung.
Ja.
Wenn sie am Abend in den Spiegel gucken, dann müssen sie selber wissen, ob sie das gut finden oder schlecht, was sie im Spiegel sehen. Es ist das Ding, das Verständnis der Veranstalter, die nicht kapieren, dass auch in einem ganz normalen Stand-up immer enthalten ist, dass die auf der Bühne sind, versuchen, kritisch zu sein gegenüber denen, die ihnen gegenüber sitzen. Und ob sie das in der Form von Provokation machen oder dadurch, dass sie die Leute bloßstellen in Interaktion. Hey, seid ihr ein Paar? Wow, hätte ich nicht gedacht. Ist das ein und dasselbe?
Ja.
Ja, das eine ist nur ohne Risiko und auf Schultern der Zuschauer, und das andere ist mit Risiko und auch vielleicht zu eigenen Ungunsten.
Ja, und deshalb, ne, also das ist ja genau das, was ich gerade meinte. Und so Leute wie Sophie Passmann, so, das kann es ja auch alles geben. Entertainment ist ja jetzt prinzipiell nicht verboten, aber wenn es nur noch Entertainment gibt und halt gar nicht mehr diesen Wunsch, auch mal das Publikum an den Eiern zu packen, dann verbaust du dir halt selbst sehr viele Chancen, deine eigene Perspektive zu erweitern.
Naja, und wenn es ein Politikum ist, also das verfickte Grimme-Institut, ist ja nichts anderes als ein ZK. Da werden Preise nur nach politischen Aspekten vergeben. Das ist nicht Qualität. Eine Enisa Amani hat da Preise gewonnen. Das ist die schlechteste Comedian, die es jenseits des Äquators und diesseits des Äquators gegeben hat. Ach. Ja, warum? Weil sie eine Frau ist mit migrantischem Hintergrund und laut. Und irgendwas propagiert von Selbstbewusstsein, Menschenrechten und Pro-Palästina gegen Juden, mal das, mal dies. Sophie Passmann hat einen Grimme-Preis gewonnen. Die ist so farblos wie eine geschälte Gurke. Und wofür kriegt die einen Grimme-Preis? Politisch, natürlich, weil sie gegen Machismo ist, weil sie gegen Chauvinismus ist und mit Joko und Klaas, die auch Grimme-Preise bekommen, was auch ein Politikum ist, und zwar nicht nur einen, sondern 100 hintereinander, gemeinsame Sache gemacht hat. Das ist eine Clique, die dort sitzt. Die interessiert sich nicht für Qualität. Die vergibt Preise nur nach Gunst. Und das ist Diktatur. Das ist, um es mal mit Thilo Jungs, dem berühmten Philosophen Thilo Jungs Worten zu sagen, das ist Faschismus.
Ja, das ist aber ja nicht nur beim Grimme-Preis so. Aber es ist halt krass, dass das immer noch so einen Ruf hat. Also wenn du mir jetzt sagst, würdest du lieber einen Grimme-Preis oder einen Bambi gewinnen, würde ich sagen, es ist im Endeffekt das Gleiche.
Bambi ist auch ein Politikum.
Ja, aber der Bambi, guck mal, der Bambi wird ja aber auch nicht so ernst genommen, weil die daher sagen, oh Gott, das ist Burda. Aber so, es ist halt... Es hat halt alles nichts zu sagen. So, der beste Künstler der Welt ist wahrscheinlich einer, der ohne irgendeinen Preis überhaupt jemals in seinem Leben in seinem stillen Kämmerlein arbeitet. So, das ist ja kein Qualitätsmarker. Sondern nee, das sind
Preise, die vergeben werden von Lobbys für Lobbyisten.
Ja.
Wenn Jan Böhmermann oft genug das sagt, was eine Vogue-Geschichte von Leuten hören will, dann kriegt er auch den 80. Grimme-Preis hinterhergeschmissen.
Mhm. Was muss man machen, um die goldene Kamera oder den Bambi? Da muss man wahrscheinlich einfach Zeit haben.
Mit den richtigen Leuten bumsen, Schwänze lutschen, in Arsch kriechen von Produzenten und sagen, ja, ich mache nichts Gefährliches. Türken spielen, wie Türken sein sollen und nichts mehr von dem bringen, was man wirklich denkt. Hauptsache, man spricht nach, was die anderen denken wollen.
Na, es gab doch auch mal dieses Gerücht über die ein oder andere Preisverleihung, dass da so mancher internationaler Preisträger diesen Preis nur bekommen hat, weil er sich zu dieser Zeit zufälligerweise in der Stadt befand, in der der Preis verliehen wurde, damit man sich mit seinem Antlitz schmücken konnte. Also es hat nichts zu bedeuten. Diese Preise sind Masturbationswerkzeug für Leute, die sich vorher schon toll fanden und sich das dann nochmal bestätigen lassen können.
Entschuldige, jetzt habe ich dich wirklich unterbrochen. Kollektive Selbstbestätigung.
Ja.
Nichts anderes. Das ist gegenseitig. Das ist wie bei dir, wenn du in den KitKat Club gehst, da zwei Bumsen auf dem Tableau und fünf sitzen daneben und wichsen sich ein.
Genau. Das ist das Gleiche. Genau. Ja, ist das Gleiche. Aber im KitKat ist es wenigstens ehrlich.
Ja, und sexuell. Hier ist es nur ideell.
Genau. Deshalb haben wir auch noch keinen Preis bekommen. Wir sind einer der erfolgreichsten deutschen Podcasts.
Ja, wir laufen ja unter ferner Liefen, also uns nimmt man ja nicht wahr, weil wir sind A, unabhängig, wir sagen B, unangenehme Dinge, wir sind C, erfolgreich, wir haben sehr viele Klicks, ohne dass wir überhaupt eine Lobby hinter uns stehen haben. Mhm. Bei uns gibt es kein Podimo, bei uns gibt es kein Spotify, nicht irgendein Sender, irgendwer, der uns fördert, weil wir erfüllen ja auch nichts von dem, was wir erfüllen müssten. Du ziehst nicht deine Minderheitenkarte, ich nicht meine. Letztes Mal zum Beispiel, wollte ich heute auch drüber sprechen, habe ich eine Analogie gebracht, ja. Ich habe nicht behauptet, die Türken sind die Schwarzen Deutschlands, weil wir aus der Sklaverei kommen. Aber die Leute hören das sofort und dann passt es nicht in ihre Denke und dann schreiben alle denselben Kommentar. Wie kannst du das miteinander vergleichen? Habe ich nicht. Ich habe eine Analogie gebildet zwischen der Minderheit und dem Bewusstsein der Minderheit in Deutschland und der schwarzen Minderheit in den USA. Dass die Entwicklung unterschiedlich ist, weiß jedes Kind. So wie zum Beispiel auch bei meinem Hasta la Vista Video, wo ich gesagt habe, Tom Lause ist von der AfD. Es fehlte der Zusatz, berufen worden. Aber den zu denken, kommt vielen Leuten schon wahnsinnig schwer vor. Stattdessen schreiben alle den gleichen Kommentar und gucken nicht ein einziges Mal drüber oder drunter, ob der Kommentar nicht schon 100.000 Mal geschrieben wurde. Übrigens von Tom selbst, auf den ich geantwortet habe. Ja, also das ist das Ding. Wenn du nicht in dieses Schema der Leute passt und passen willst, dann darfst du auch nicht erwarten, dass das Schema dich belohnt. Und das tun wir nicht. Es wäre schön, also wenn jemand sagen würde, ey, ihr macht seit 5 Jahren einen coolen Podcast für lau, man muss noch nicht mal ein Abo abschließen, man kann selbst entscheiden, ob man euch eine Almose gibt, dann würde ich sagen, hey, cool, gibt uns mal einen Preis dafür. Aber da ich das mir schon längst abgeschminkt habe und weiß, dass wir uns mit den Kojoten rumschlagen müssen, wir kriegen ja keine Preise, wir kriegen Reaction-Videos, bin ich auch einigermaßen gelassen. Ich kann mir meine Leviten woanders holen.
Das ist richtig. Wo wir gerade bei den Almosen sind, lass uns die würdigen, die wir bekommen haben. Ekin B. hat schon vor Beginn des Streams 2 Euro rübergeschoben, der spendet sehr regelmäßig. Wir freuen uns heute genau wie sonst auch immer darüber. Paola Evst schickt 5,99 € und schreibt ein Bier auf mich bei Till in der schönsten Stadt für mich, Dresden, nach dem Konzert in die Studiobar. Ja, mal schauen, guter Tipp. In Dresden gibt es viele schöne Bars. Björn schickt...
Vergiss den K.O.-Tropfen nicht. Würde Faisal Kabusi jetzt sagen.
Ja, Björn schickt einen Zehner rüber und sagt, vielen Dank euch beiden. Ekin B. hat nochmal einen Zehner rübergeschoben. Mareike Pegelow spendet 5 € und schreibt, wir waren in Köln, es war ein wirklich schöner, ein wirklich toller Abend. Andi schickt uns 4,99 €, Gabriel Demir 5,99 € und Sandy Friedman 4 € und Marie 5 Schweizer Franken. Vielen Dank.
Cool.
Das ist vor allem deshalb spannend, weil wir ja diesen Livestream im Moment nur für Mitglieder machen, die uns ja ohnehin schon Geld geben. Und zwar ohne, dass wir dafür irgendwas leisten. Die Leistung liefern wir ja nach. Und trotzdem spenden sie noch weiter. Das ist toll. Das ist,
und wir haben ja auch gesagt, dass wir Mehrwert wollen für die Mitglieder. Und das kriegen sie ja jetzt auch.
Genau.
Wie viele Zuschauer haben wir denn?
Wir haben 65.
Okay, reicht doch.
Sonntagabend, nur zahlende Gäste.
Absolut.
Ist doch schön. Ja. Hier schreibt auch noch, Köln war klasse, ihr beiden. Auch wenn die Nervosität natürlich spürbar war, Klammer auf, finde das völlig in Ordnung, sogar eher gut. Highlight war der Russe am Ende, der bezüglich Desinformation Hinweise geben wollte. Stimmt, das war auch geil. Das war okay. Das war ja so, wir haben am Ende der Köln-Lesung, hatten wir noch, wir mussten um Punkt 22 Uhr spätestens von der Bühne sein, wegen Lärmschutz. Und dann hatten wir am Ende noch so ein paar Minuten Zeit und da hast du gesagt, wir können ja noch ein paar Fragen aus dem Publikum entgegennehmen. Und du weißt, was dann kam. Der Erste meldete sich, wir nahmen ihn ran, der sagte, ich habe keine Frage, sondern eine Anmerkung. Und ich war das Wort, nein, wir wollen keine Anmerkungen, weil dann will jeder nur sein eigenes Projekt vorstellen. Und dann sagte er, ja, aber ich arbeite so im IT-Bereich. Und ich habe gesagt, siehste. Und das war, und dann erzählte der uns was über Desinformation, was aber nicht ganz unspannend war. Also das war schon dann auch alles ganz interessant und ganz witzig.
Ich würde gern zwei Sachen noch sagen. Wir brauchen wieder neue Artikel für unseren Blog.
Ja.
Können die Leute gerne an uns schicken. Haben wir viele sehr gute Artikel gehabt in den letzten Monaten. Mhm. Gerne auch Leute, die schon geschrieben haben, nochmal schicken. Mhm. Dann ein Hinweis auf meinen Besuch bei Ben Unscripted. Mhm. Ich war letzte Woche bei Ben und wir hatten tolle 3,5 Stunden.
Oh, wow.
Das war ein Ritt, ey. Das war super.
Hm? Habt ihr über uns gesprochen?
Hätte gern, haben wir nicht.
Nee, hätte ich gern, ja. Ich bin öffentlichkeitsgeil, was soll ich sagen?
Kann sein, dass ich dich mal erwähnt habe, ich weiß es nicht, ich glaube aber nicht. Es war ein ganz anderes Gespräch als sonst, war sehr, sehr intim, war sehr ehrlich, also beide, er auch. Wir haben auch uns mehr unterhalten, als dass er mich interviewt hat, was mal außergewöhnlich ist. Und es gab ein paar sehr interessante Wendungen. Also ich kann es nur empfehlen, es kommt nächsten Samstag raus, ab 10 Uhr auf dem Kanal von Ben. Freue ich mich sehr drauf. Vor allen Dingen, was ich jetzt mehr und mehr auch genieße und merke, ist, man hat ja so manchmal den Eindruck, wenn man das Internet so beobachtet, dass, also wenn man nicht weiß, dass das Internet ein künstlicher Raum ist, dass so bestimmte Wellen von Negativkommentaren über einen schwappen und es außerdem nichts anderes gibt. Und ich merke mittlerweile, dass sich Menschen, die unsere Arbeit positiv sehen, auch immer häufiger zu Wort melden und auch Widerstand leisten, auch auf anderen Kanälen. Also wo dann Leute meinen, uns exposen zu müssen oder irgendwer mit mir irgendein Problem hat, weil ich ihn seinerzeit enttäuscht habe oder jetzt enttäusche und deswegen großartige Videos gemacht werden. Und das Schöne ist, ohne dass wir das so anordnen, wie das Enisa Amani ja gerne macht, dass sie ihre Follower auf andere Leute hetzt, finden unsere sogenannten Fans, Follower, Leute, die unsere Arbeit schätzen, auch den Weg dorthin. Und es kommt immer wieder, wenn ich hier diesen Podcast mache, komm, jetzt bist du nämlich wieder zeitversetzt. Mhm. Oh Mann, ey, es kommen immer Anrufe, wenn ich hier das mache, obwohl ich das auf nicht störend stelle. Egal, auf jeden Fall, es finden Leute immer wieder auch ihren Weg dorthin und das finde ich erfreulich, weil das erdet einen. Also das macht einem echt nochmal ein gutes Gefühl, dass die Arbeit, die man macht, auch bei Leuten ankommt, die Bock darauf haben. Weil
Ja.
was ich nicht verstehe, wenn du unsere Arbeit siehst und du hast keinen Bock drauf, dann musst du sie doch nicht sehen. Es gibt kein freiwilligeres, als im Internet Dinge nicht anzuklicken.
Ja.
Oder aber du benutzt unsere Arbeit, weil du weißt, dass wir erfolgreich sind und sich eine Scheibe von diesem Erfolg abschneiden möchtest. Ich finde beides unlauter. Also ich finde das zweite sehr unlauter, das erste unlogisch. Weil wenn es dir nicht gefällt, okay, guck's nicht. Aber wenn du es kommentierst und auch noch irgendwie den Inhalt, deine Inhalte aus unseren Inhalten beziehst, dann sei doch wenigstens so ehrlich zuzugeben, dass du selbst keine originären Inhalte zustande bringst. Ja, das wäre ja wenigstens auch ehrlich. Dann würde ich sagen, okay, dein Offenbarungseid hat sich gerade, du hast ihn selber erkannt. Aber
Ja.
so ist es, dass man denkt, naja, komm.
Ja.
Gut,
Ich
ich
würde,
wollte
ich
damit
muss aber,
nur auf
ja,
Ben hinweisen. Ne?
genau.
Ben
Ma
Unscripted, nächsten Samstag, 10 Uhr, bin ich online.
Und das Interessante ist, das müssen ja gar nicht mal Fans sein, sondern das ist einfach die gelebte Toleranz. Das ist ja das, was ich an Ben auch schätze, dass der so vielfältig ist in den Leuten, die er einlädt. Also der lädt sich dann sowohl Leute ein, die allgemein als rechts gesehen werden, und dann hat er aber auf der anderen Seite lädt er sich Leute ein wie Wolfgang M. Schmidt. So, das ist ja auch so ein bisschen das, was ich ja versuche in meinem Podcast auch so zu handhaben, dass ich da eben vielfältig bin und dass dieses Gespräch wieder ermöglicht wird und nicht nur immer verschiedene Seiten übereinander sprechen, sondern man dann auch guckt, so, wo ist vielleicht ein Punkt, der irgendwie in mir was anschlägt. So, wo ich vielleicht zumindest dann verstehen kann, warum du anders denkst als ich. Und das find ich eine gute Arbeit. Und das ist, finde ich, die beste Art und Weise, diese großen Möglichkeiten, die uns diese Plattformen geben, zu nutzen. Nämlich, um auch sich selbst damit vielleicht weiterzubilden. Das ist zumindest das, was bei mir ganz viel das Thema ist. Wenn ich Leute einlade, möchte ich mich mit denen ja auch unterhalten, weil ich was von denen lernen möchte. Und durch mich lernt dann vielleicht auch der Zuhörer was Neues oder fühlt sich irgendwie für 1,5 Stunden unterhalten oder kann irgendwie in sich widersprechen. Das ist ja auch okay. Aber in allererster Linie ist es für mich immer total der Erkenntnisgewinn. Weißt du, wie ich mal mit Martin Vinzenz von der AfD gesprochen habe und mir dann dachte, interessant, der denkt völlig anders als ich, aber die Entwicklung, die er mir schildert, wie er da hingekommen ist, kann ich aus seiner Warte auch irgendwie nachvollziehen.
Aber ich bin anders als du. Ich suche nicht die Unterschiede mit Leuten, mit denen ich spreche, sondern die Gemeinsamkeiten. Und selbst wenn einer von der AfD kommt, scheue ich mich nicht davor.
Ich habe mich auch nicht
Und das
gescheut.
ist ja, das bei dir mag es nicht, also ich habe es jetzt nur unterstellt, aber es gibt ja da auch das gleiche Dogma wie bei den Veranstaltern, ne? Also, dass dann Leute sagen, wenn Ben irgendwelche Rechten einlädt, dann ist er gleichzeitig auch rechts. Und man dann, genau wie bei Kay Ray sagt, den müssen wir jetzt irgendwie sanktionieren, indem wir nicht zugucken oder was auch immer, oder ihm irgendetwas zuschreiben. Dabei müsste man ja eigentlich dankbar sein, weil gerade Ben durch seine Neutralität den Leuten die Möglichkeit gibt, selbst zu urteilen, was sie von dem halten, was der Gast sagt. Aber wenn man sich zum Beispiel Matze anguckt, ich habe jetzt ganz interessante Dinge übrigens erfahren, auch der ist ein Zensierer, ja, und deswegen war mein Gefühl schon ganz richtig, dass ich gesagt habe, ich würde da nicht hingehen, weil da viel zu viele Leute sind, die ich nicht mag und mit denen ich nichts zu tun haben will. Es ist nämlich ein ausgesprochen wokes Diktat, was dort herrscht. Dass der so nett und freundlich wirkende Herr Matze, der wahrscheinlich ein professioneller Unternehmer ist und nichts anderes als profitgierig, sich seine handverlesene Schar von Gleichgesinnten sucht und pro forma vielleicht zwischendurch mal jemand anderen einlädt und so tut, als würde er sich für die Meinung von Leuten interessieren, die nicht die gleiche Meinung wie er haben. Aber mir haben zum Beispiel Kollegen erzählt, dass Sendungen mit ihnen aufgezeichnet wurden und später nicht ausgestrahlt wurden, weil sie irgendwem nicht konform genug waren oder das, was da gesagt hat, wurde, dem nicht entsprach, was man erwartet hat. Und das finde ich ein Unding, dass so jemand, der sich mit so einem Image schmückt, ja wahnsinnig tolerant zu sein und unglaublich interessiert nachzufragen, im Hintergrund eigentlich eine Diktatur ausübt.
Ja, das ist das große Problem. Ich finde nach wie vor, dass er zwar ein guter Interviewer ist, aber was er macht, ist eben ein Wohlfühl-Podcast für Menschen eines gewissen Standes.
Ja,
Und
dann lad doch
ja.
Leute nicht ein, wenn du vorher irgendwie, also wenn du nachher feststellst, dass sie nicht sagen, was du willst, dann musst du dich doch vorher informieren, ob das nicht passieren könnte und sagen, nee, den will ich hier nicht.
Ja, oder hab halt die Eier in der Hose, das dann trotzdem hochzuladen und so.
Ja, und deklariere den Podcast nicht als, ja, wir interessieren uns füreinander, sondern nee, ich will eigentlich eine Selbstbestätigung, eine soziale haben, dadurch, dass ich Leute einlade, die mir in gewisser Weise nach dem Mund reden.
Zumal das ja auch eigentlich, finde ich persönlich, auch zu Matze passen würde, weil Matze hat ja, der spricht ja immer so Intros zu seinen Podcasts, wo er dann so sagt, wie das so für ihn war, dieses Gespräch und so. Und da gibt es ja auch immer mal wieder so Momente, wo du sagst so, ah, hier war ich irgendwie nicht gut, in dem Gespräch war ich irgendwie scheiße als Moderator. Und ich bin so, wenn du diese Ehrlichkeit, die du da abbildest, wirklich so in dir hättest, dann zeig doch auch das, was du der Öffentlichkeit verschweigst. So, dann ja, sei doch so,
und ich weiß, es wirklich,
dann kannst du doch ja wirklich so, wenn es da vor allem um prominente Leute geht, dann lad das doch hoch und sag so, ey, ich war hier mit dem Talk nicht zufrieden, ich habe mir das anders vorgestellt, aber aus meiner vielleicht auch Chronistenpflicht heraus. Und auch als auch um nicht einfach nur hier diesen Podcast fürs Image zu machen, sondern schon auch für den Erkenntnisgewinn, lade ich das trotzdem hoch.
Ja, und deswegen auch da, ne, boykottiert solche Leute. Also Künstler, Kollegen, Prominente, geht nicht dahin. Boykottiert sowas. Wenn Fälle von Zensur klar werden, es muss eigentlich so eine Art Schufa geben für Künstler. Das, was, ja, die Schufa gibt es doch, zum Beispiel Banken, Versicherungen, die haben so ein System.
Ja.
Da gibt es eine Meldestelle, Meldestelle klingt so nach Stasi, aber warum sollen wir nicht die gleichen Tools haben, wie die Redaktionen, die Veranstalter, die uns verbieten wollen? Indem wir sagen, okay, wenn ihr das macht, können wir das auch. Und wenn einer sagt, irgendwie, wenn wir irgendwo eine öffentliche Meldeplattform haben, ey, ich war bei dem und dem in der Talkshow und die haben das nicht ausgestrahlt, obwohl ich da nichts gesagt habe, was in irgendeiner Weise verfänglich oder politisch inkorrekt war, so sehr, dass er um seinen Job fürchten musste, dann müssen andere Leute einsteigen und sagen, ey, weißt du was, da gehen wir auch nicht hin. Aber es wird sich schon irgendein Idioten finden, der am Ende hingeht. Die Zuschauer werden nur am Ende auch merken, dass da nur Idioten hingehen.
Ja, ich glaube, mittlerweile wäre ich sogar, wenn ich jetzt in der Situation wäre, dass ich, keine Ahnung, in irgendeiner Form prominent genug wäre, dass Leute mich interviewen wollen würden, keine Ahnung, für eine Zeitung oder so, wäre ich, glaube ich, auch mittlerweile so da, dass ich sagen würde, ich mache das unter einer einzigen Voraussetzung, nämlich unter der Voraussetzung, dass ich das vollständige Gespräch als Aufzeichnung mitkriege. Bevor es irgendwie durch eine Redaktion geht oder so, was ihr davon veröffentlicht, ist dann im Endeffekt eure Sache, ist ja auch eure Entscheidung als Redaktion, aber ich möchte bitte den Originalmitschnitt haben.
Ja, ich finde das ein Unding, ich finde, das ist ein Missbrauch, das ist wirklich Vergewaltigung, wenn jemand da ankommt und am Ende irgendwie sich anmaßt, was für eine Arroganz auch zu sagen, ich habe diese kostbaren Worte, diese Sätze, dieser Gast, den ich eingeladen habe, den ich in allen Ehren halten sollte, einfach nur als Produkt gesehen, das ich verwalte im Nachhinein.
Ja.
Also ich meine, du gibst ja jemandem auch eine Lizenz. Du sprichst mit dem und das ist ja schon eine Lizenzvergabe. Und der nimmt das und sagt so, ich verwalte das jetzt mal und guck mal, ob ich damit so umgehe, wie ich es dir vorher verspreche. Weil ich gehe ja nicht zu einem Interview unter Vorbehalt.
Ja.
Wenn jemand ehrlich mir sagen würde, pass auf, wir führen ein Interview unter Vorbehalt und ich entscheide im Nachhinein, ob das, was du mir gesagt hast, in irgendein Raster passt, dass ich dir aber vorher nicht gebe, dann würde ich sagen, fick dich, Alter, mach dein eigenes Interview.
Ja, das stimmt. Es ist aber auch auf der anderen Seite interessant, weil du das ja gerade im Print auch so hast, dass dann Leute ihre eigenen Interviews im Nachhinein total umschreiben, nämlich die Interviewten. Das finde ich auch irgendwie dann auf der anderen Seite das Geile. Du gehst irgendwo hin, redest mit jemandem 2 Stunden, der schreibt das dann auf und danach veränderst du rückwirkend deine gesamten Antworten nochmal.
Ja.
Was ich auch irgendwie faszinierend finde, dass das sowas ist, worauf man sich irgendwie geeinigt hat.
Ja. Naja, komm, genug zur Zensur, genug dazu. Ich möchte den Leuten nur nochmal deutlich sagen, vertraut nicht allem, was ihr seht. Und lasst euch sagen, die ganz sympathisch aussehen und wirken, sind oft die Schlimmsten. Und wir müssen, gerade wir Künstler und auch andere Leute in der Öffentlichkeit, sollten sich angewöhnen, in solchen Fällen nicht einfach zu schweigen, sondern es gibt genug Möglichkeiten, das mittlerweile kundzutun, laut kundzutun. Auf Insta, auf Facebook oder sei es dadurch, dass man jemanden, der mehr Reichweite hat, es mitteilt und ihn bittet, in dem Moment in die Öffentlichkeit zu gehen.
Ja, das stimmt. Damit können wir einen Haken unter dieses Thema machen, ne?
Yes,
ja.
Yes.
Die ganze Folge gibt es exklusiv für Kanalmitglieder. Ihr könnt jetzt ab 2,99 Euro monatlich Mitglied werden und dieses und viele weitere Videos exklusiv sehen. Den Link findet ihr unten. Vielen Dank für eure Unterstützung.